IKB meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation. Moderiert von Jennifer Adam.
Wir reden viel über Fortschritt und dass wir noch mehr innovativ sein müssen. Aber am Ende sind es nur die Investitionen, die sicherstellen, dass technologischer Fortschritt auch wirklich in der Wirtschaft ankommt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG-Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe Sie durch diesen Podcast. Heute zu Gast eine zum Teil schon bekannte Stimme, Klaus Bauknecht, unser Chefvolkswirt hier in der IKB. Hallo Klaus, schön, dass du mal wieder da bist.
Danke für die Einladung.
Und zwar wollten wir heute ja nochmal ein bisschen das Thema Transformation der Wirtschaft aufnehmen und besprechen. Auch so mit Hinblick auf einen aktuellen Monatsbericht, der von der Bundesbank quasi gerade rausgegeben wurde. Aber bevor wir dort einsteigen, wie sieht denn momentan das Spannungsumfeld aus, in dem wir uns bewegen?
Naja, das Spannungsumfeld ist immer das Gleiche. Und das zeigt auch dieser Monatsbericht der Bundesbank. Es bleibt die grundsätzliche Frage, Wohlstandsverlust versus Transformation, Klimawandel versus Produktion. Es ist diese Thematik, dass ich auf der einen Seite den Wohlstand erhalten will durch Produktion, aber auf der anderen Seite natürlich den Klimawandel vorantreiben oder verhindern möchte und damit meine Emissionen reduziere. Ja, in diesem Spannungsumfeld findet sich eben die Wirtschaft. Ja, man kann es Transformation nennen, man kann es Effizienzsteigerungen nennen. Es gibt viele Begriffe. Ja? Und wir hatten ja schon mal einen Podcast, wo wir diskutiert haben, unser CO2-Ausstoß letztes Jahr, wie toll der war und dass der Hauptgrund eigentlich darin lag, dass die Produktion so schwach war. Ja? Und das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen. Auf der einen Seite brauchen wir Wachstum, um Gewinne zu generieren, dass Unternehmen investieren. Wir brauchen noch einen wettbewerbsfähigen Standort Deutschland. Aber auf der anderen Seite natürlich mit jeder Produktion und mit dem Wachstum erhöhen sich ceteris paribus natürlich auch die CO2-Emissionen. Und das heißt eben durch die Transformation zu steuern. Und da in dem Bundesbank-Bericht geht es vor allem um den Begriff Effizienzsteigerungen. Das heißt, pro produzierte Einheit weniger Energieaufwand und damit eben auch weniger Emissionen. Das Problem ist, wir haben in unserem letzten Podcast darüber diskutiert, dass ich das erreichen kann, indem ich weniger produziere. Der andere Weg, wie ich es erreichen kann, ist natürlich, wenn sich das BIP in der Wirtschaft verändert, also dass die energieintensiven Branchen abwandern und das Wachstum zum Beispiel im Dienstleistungssektor deutlich zulegt. Auch dann hätte ich insgesamt weniger Energieaufwand pro produzierte Einheit. Aber der Grund wäre jetzt nicht, dass wir effizienter sind oder dass wir innovativer sind, sondern es wäre vor allem, dass wir anders wachsen und dass die Industrie bei uns eben an Bedeutung verliert. Ja, da müssen wir ganz klar unterscheiden. Das ist ja auch eine große Sorge, dass wir in Deutschland hier auf dem Weg der Deindustrialisierung sind. Also dieser Begriff, das ist ja per se nicht unbedingt negativ, aber die Frage ist halt, gut, wir sind ein Land, wo noch über 20% der Wirtschaftsleistung in der Industrie liegt. Und von daher ist eben auch für uns diese Transformation oder dieser Weg hin zu unseren CO2-Zielen solch eine Herausforderung. Ja, weil wir eben anders als die USA zum Beispiel einen viel höheren Anteil unserer Wertschöpfung in doch energieintensiven Industrien, Branchen generieren.
Das heißt, Energieeffizienzsteigerungen liegen auch immer ein bisschen mit technischem Fortschritt so zusammen. Benötigen wir, du hast ja auch so gerne erzählt, dass wir generell ja auch Konjunkturzyklen haben. Momentan ist die Stimmung, sich dabei aufzuhellen. Brauchen wir das auch, dass sich die Stimmung aufhält, um diesen Transformationspfad Energieeffizienzsteigerung gut begehen zu können?
Ja, wir brauchen, wie du es richtig sagst, Energieeffizienzsteigerungen. Und in dem Bundesbankbericht wird darauf eingegehen, da werden verschiedene Annahmen gemacht und dann über das Modell der Bundesbank geschaut, reicht es oder reicht es nicht? Da kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf. Aber was heißt denn Energieeffizienzsteigerungen? Wenn wir nicht davon ausgehen, dass jetzt Industrien abwandern und wir nur noch Dienstleistungen zum Beispiel machen, sondern dass wir über Fortschritt und Innovation etwas erreichen wollen. Das ist zwar alles schön und gut, wenn ich in meinem Labor sitze und ich habe eine neue Technologie, aber am Ende wird die Effizienzsteigerung nur durch Investitionen erreicht. Nochmal, wir reden viel über Fortschritt und dass wir noch mehr innovativ sein müssen, aber am Ende sind es nur die Investitionen, die sicherstellen, dass dieser technologische Fortschritt auch wirklich in der Wirtschaft ankommt. Na, es geht um Investitionen, die ich vorantreiben muss. Und da spielt die Konjunktur, wie du ja gesagt hast, eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und darum dürfen wir auch den aktuellen Konjunkturerholung nicht so banalisieren. Natürlich löst sie nicht die Probleme an sich, aber ohne eine konjunkturelle Erholung ist gar nichts möglich. Die Stimmung muss sich verbessern in der Wirtschaft, die Produktion muss oder die Gewinne müssen sich verbessern. Und damit eine deutliche Verbesserung in der Stimmung der Unternehmen mit sich bringen, damit man auch bereit ist, zu investieren. Nur wenn ich den CO2-Preis anhebe, ja, also so Peitsche und Zuckerbrot, wenn ich den CO2-Preis anhebe und dann argumentiere, aber da müssen jetzt die Unternehmen eben in andere Wege und Technologien investieren, weil der CO2-Preis so hoch ist. Das ist aber nicht ganz richtig. Weil die Unternehmen können ja auch abwandern. Ja? Das heißt, ein höherer CO2-Preis im Schatten einer negativen Stimmung ist eigentlich Gift für die Wirtschaft. Ja? Und so brauche ich diesen höheren CO2-Preis, ja, aber ich brauche vor allem dann auch damit in Kombination eine Stimmungsaufhellung, dass ich wirklich dieses Schiff, die deutsche Wirtschaft, umlenken kann. Und darum geht es am Ende ganz entscheidend eben um diese Investitionen, die ich brauche. Und darum ist es ja so tragisch bei uns, wenn man sich die Statistiken anschaut, ob ich mir jetzt staatliche Investitionen anschaue, da werde ich nicht viel sehen. Oder wenn ich mir die privaten Investitionen anschaue, da sehen wir, dass sie sogar zurückgehen im Schatten der Konjunkturantrübung, die wir letztes Jahr hatten. Und wir brauchen ja genau das Gegenteil. Natürlich werden wir jetzt eine zyklische Erholung sehen, aber das ist zumindest mal schon mal ein Fortschritt. Ja, von daher, diese Konjunkturerholung ist absolut notwendig für uns, wenn wir auch nur ansatzweise unsere Klimaziele durch Transformation erreichen wollen. Und das Argument, aber dann produziere ich wieder mehr und der CO2-Ausstoß steigt. Nein, das ist kurzfristiges Denken, weil ich investiere nur, wenn ich wachse. Und nur durch Investitionen kann ich die Effizienzsteigerung erreichen, die ich brauche.
Das sind momentan so ein bisschen die kurzfristigen Wege. Was wäre denn ein langfristiger Weg oder welche Elemente benötigt? Wir Instrumente vielleicht auch, um langfristig unseren Transformationspfad so zu beschreiten, wie wir uns ihn vorgenommen haben.
Genau. Tja, wir brauchen alles das, was die Investitionsquote in Deutschland anheben würde. Und die Liste ist wahrscheinlich sehr, sehr lang. Es gibt ja jeden Tag neue Umfragen, die Stimmung und so weiter und was verhindert einen zu investieren und das Ausland investiert nicht mehr und so weiter. Aber vielleicht gehen wir mal in die Studie rein und schauen mal, was die so, zu welcher Erkenntnis diese Studie kommt, ist von der Bundesbank. Die Bundesbank hat eines ihrer Modelle, ein Dynamic Stochastic General Equilibrium Modell, also so ein ganz fancy Ding, genommen und hat mal verschiedene Szenarien simuliert, was ein höherer CO2-Preis bedeuten würde und was eine höhere Effizienzquote bedeuten würde für meine Ziele. Ja, meine CO2-Ziele, aber natürlich auch für die Wirtschaft insgesamt. So, und ganz klar, der CO2-Preis alleine, die erste Erkenntnis aus der Studie ist, der CO2-Preis alleine reicht natürlich nicht aus, um die Energieintensität der Wirtschaft deutlich zu reduzieren. Also ich kann nicht hergehen und nur Peitsche machen. Ja? Man braucht etwas und natürlich wir als IKB mit unseren Fördermitteln, was immer, whatever it takes, um die Investitionen voranzutreiben. Also nur den CO2-Preis, so klassisch volkswirtschaftlich. Jetzt lassen wir halt den Preis und den Markt es regulieren. Das klappt nicht, weil ein Anstieg im CO2-Preis nicht automatisch in eine höhere Investitionsquote in Deutschland führt. Im Gegenteil, ich würde sagen eher negativ. Von daher bestätige ich das. Diese Erkenntnis, das, was wir auch schon in vorigen Podcasts gesagt haben. So, Jetzt hat die Bundesbank aber eine weitere. Jetzt die zweite Annahme war, aber jetzt nehmen wir mal an, dass wir technologisch weiter so machen wie die letzten 30 Jahre. Ja? Das heißt, wir und es ist sehr schwierig, wie man technologische Fortschritte und Innovation misst. Aber wenn wir mal so annehmen, wir machen auch in der Umsetzung so, wie wir es die letzten 30 Jahre gemacht haben. Und der CO2-Preis steigt auch weiter an. Das heißt, wir haben jetzt hier technologische Impulse und wir haben aber auch weiterhin natürlich unseren ansteigenden Preis. Auch da ist die Erkenntnis laut der Bundesbank, dass die Emissionsreduktion bei weitem nicht an die Zielvorgaben der Bundesregierung rankommt. Anders gesagt, wenn wir weitermachen wie bisher, vor allem mit unserer schwachen Investitionsquote und der CO2-Preis steigt weiter an, dann kriegen wir das eigentlich nur durch eine Reduktion in der Produktion hin. Nochmal anders gesagt, diese beiden Aspekte reichen einfach nicht aus, um eine ausreichende Dynamik hier zu entwickeln. Eine weitere Erkenntnis aus der Studie ist, dass natürlich, wenn ich den CO2-Preis deutlich anhebe, erreiche ich am Ende mein Ziel. Ja? Also die Bundesbank sagt hier, ich zitiere gerade mal, nach unseren Modellrechnungen wäre ein stärkerer Anstieg des CO2-Preises notwendig, um die Emissionsziele der Bundesregierung zu erreichen. Ja, schön. Nur wie würde ich das denn erreichen, wenn ich den CO2-Preis massiv anhebe? Ich meine, da braucht man kein Foxwort zu sein, um zu wissen, wie. Nämlich durch Produktionsrückgang, durch Verlagerung in der Produktion. Alles andere als Transformation wäre hier angesagt. Und auch das bestätigt eigentlich, was wir schon öfters hier in dieser Runde gesagt haben. So, aber jetzt interessant, jetzt was ein bisschen interessanter, weil jetzt sagt die Bundesbank, jetzt machen wir eine weitere Simulation und jetzt nehmen wir mal an, dass der CO2-Preis so ansteigt, wie das ja von der EU-Regierung, von der EU auch angestrebt wird, ist ja bekannt. Und gleichzeitig nehmen wir mal an, wir haben einen technologischen Fortschritt, wie wir ihn die letzten Jahre hatten. Wo kommen wir denn dann hin? Und das ist eigentlich so die Kernaussage dieser Studie. Und das ist nämlich, dass es nicht ausreicht. Es reicht nicht aus. Also ich brauche entweder eine Innovationswelle. Und mit Innovation, das ist so ein Thema. Das ist, erinnere mich ein bisschen an Schumpeter. Die schöpferische Zerstörung. Ich kann irgendwie Innovation nicht planen. Aber ich kann natürlich an meinen alten Themen, an den Investitionen, kann ich natürlich etwas machen. Die Bundesbank sagt hier, und ich zitiere hier auch nochmal, bleibt der CO2-Preispfad wie derzeit geplant, müsste es zu einer erheblichen Verstärkung des energiesparenden technologischen Fortschritts kommen, um das Emissionsziel der Bundesregierung zu erreichen. Ich weiß nicht, ob man das mal sacken lässt, was hier eigentlich steht. Ja? Also es braucht hier eine massive Anstrengung, nicht nur unbedingt in den Laboren und bei den Forschungsinstituten, sondern bei den Investitionen, sonst erreichen wir diese gesetzten Ziele nicht. Ja? Und das ist ich finde das eigentlich eine sehr klare Aussage. Das ist auch der Grund, warum ich bin sehr dankbar, dass wir für den Podcast, dass du mich eingeladen hast, weil es sind ganz, ganz klare Worte der Bundesbank. Die Bundesbank unterm Strich sagt uns eigentlich, die gesteckten Ziele und so wie wir aktuell rangehen an die Sachen, das passt nicht zusammen. Und jetzt stehen wir vor der Wahl. Die Bundesregierung, die deutsche Wirtschaft steht vor der Wahl. Erreiche ich das durch Produktionsrückgang, durch Abwanderung oder eben durch eine strukturelle Reform, und da sind wir bei den beiden Reformthemen, um die Investitionsquote deutlich zu steigern.
Ja, und das sehen wir ja auch. Ich habe mir ein Zitat noch rausgeholt, weil das, glaube ich, auch ganz spannend ist, was du gerade gesagt hast, auch zum Thema Innovation braucht auch Förderung, weil das steht nämlich auch dort mit drin, dass Effizienzsteigerung auch über eine stärkere Förderung der Forschung und Entwicklung in diesem Bereich angeregt werden könnten. Das heißt, was du sagst, ich habe auch beim Lesen gedacht, irgendwie fehlt bei dieser Geschichte noch so ein Dreiklang, ein drittes Element. Klar, dieses Effizienzsteigerung durch technologischen Fortschritt brauchen wir. CO2-Bepreisung ist auch wahrscheinlich eine Stellschraube, aber was benötigt das noch, um halt diesen technologischen Fortschritt zu haben? Da sind wir wieder beim Thema Investition.
Genau, nämlich beides. CO2-Preis und Effizienzsteigerung oder Technologie, beides wirkt ja nur durch Investitionen. Ja. Genau, das ist das dritte Element, das die Bundesbank nicht anspricht. Auf diese politische Ebene wollen sie vielleicht nicht gehen. Da müsste man früher oder später auch mal ein paar härtere Kommentare hier liefern. Ich darf noch mal etwas zitieren, was die Bundesbank dann doch sehr klar und deutlich sagt. Und sie schreibt hier: Laut der Modellergebnisse sind Energieeffizienzsteigerungen ein zentraler Faktor, um die Klimaziele ohne Produktionsverluste zu erreichen. So. Und ich meine, dass wir jetzt immer noch hier rumeiern mit all den Problemen, die wir haben, strukturellen Problemen, und nicht einen massiven Investitionsschub machen, ist nicht begreiflich, nicht nachvollziehbar, wenn man sich diese Aussage der Bundesbank mal zu Herzen nimmt.
Ja, und da sind ja auch, das hatten Sie auch so ein bisschen im Nebensatz angesprochen, ja auch Investitionen, nicht nur technologischer Fortschritt in dem Sinne Energieeffizienz, sondern natürlich auch Themen kommen noch mit rein wie Ausbau erneuerbarer Energien generell, aber auch Netztechnologie. Die Netze müssen ja erstmal da sein, die Infrastruktur, Speicherinfrastruktur, sowas geht alles mit einher einfach und sollte bei Investitionen natürlich auch mitgedacht werden.
Genau, das sind ja auch Investitionen. Also es gibt so viele Baustellen. Am Ende ist es, wir wollen unseren Kapitalstock erneuern. Und das kann ich ja nur, indem ich neues Kapital schaffe. Und die Rahmenbedingungen sind dermaßen schlecht. Und darum nochmal die Konjunkturerholung im Moment. Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie kann einfach verpuffen. Ja, und dann haben wir nur eine kurzfristige, leichte Belebung. Oder ich kann sie jetzt wirklich ausbauen, erweitern durch die richtigen Stellschrauben, damit ich aus dieser Konjunkturerholung das Maximale, sag ich mal, raushol. Und je länger diese Konjunkturerholung anhält, und ich meine, wir haben ja gesehen, der Eurozone nach der Finanzkrise hatten wir 9 oder 10 Jahre von kontinuierlichem Wachstum. Also wir denken immer, Konjunkturerholung ist ja kurzfristig, muss gar nicht sein. Ja? Sie kann durchaus auch länger sein, und je länger sie anhält und je prägnanter sie ist, desto weiter kommen wir mit unserer Transformation.
Unabhängig von dem, was jetzt die Bundesbank jetzt veröffentlicht hat, siehst du denn, dass die richtigen Stellschrauben derzeit gedreht werden, dass wir dort hinkommen, dass wir das Thema auch Emissionsreduzierung mit so wenig Abwanderung wie möglich einhergehend, also dass da wirklich gerade auch derzeit schon die Reformen in die Richtung gelenkt werden?
Ich denke, da müssen wir unterscheiden zwischen vielleicht der Mikroebene und der Makroebene. Auf Mikroebene, wenn man sich anschaut, all die Fördermittel und die Anreize, die hier gesetzt werden, könnte man natürlich schon argumentieren, dass der Gedanke der Peitsche und des Zuckerbrots hier, dass die Rahmenbedingungen dafür geschaffen sind. Ja. Vielleicht nicht ganz so effektiv wie der Inflation Reduction Act in den USA, kann man vielleicht ein bisschen aggressiver die Anreizstrukturen, die da sind, also relativ einfache Anreize. Ja. Du machst mehr Geld. Das ist hier ein bisschen anders bei uns. Aber auf Makroebene fehlt es überall. Ich habe eine Steuerlast, ich habe eine Lohnkostenentwicklung. Wir hatten ja jetzt die ganzen Demonstrationen am 1. Mai über mehr reale Löhne und so weiter. Und ich habe mir gedacht, ja, also eigentlich löst die Gewerkschaft in Deutschland den Fachkräftemangel. Weil sie macht sicher, dass überhaupt nicht mehr investiert wird durch die höheren Lohnkosten und damit der Bedarf an Fachkräften nachlassen wird. Also wir haben hier massive Stellschrauben. Wir haben auch ein Rentensystem, das vorm Ende steht. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das ist alles der Gedanke, der Staat entzieht der Wirtschaft eine Unmenge an Geld und verteilt es durch Umverteilungspolitik und soziale Ziele und wendet sie nicht produktiv an. Ja, darum gibt es jetzt auch diese Diskussion über Schuldenbremse, ob man das jetzt ja nicht für Investitionen dann ein bisschen auflockert und so weiter. Aber am Ende ist es so der Mindset der Politik. Ich glaube nicht, ich bin mir nicht sicher, ob der Ernst der Lage wirklich erkannt wird. Und darum wenn ich jetzt mal eine Prognose machen dürfte, würde ich mal behaupten, dass wir die CO2-Ziele, also die Gefahr ist groß, dass wir die CO2-Ziele nicht erreichen werden, die wir uns gestellt haben. Gerade wenn die, ja, dass wir die nicht erreichen werden. Das ist ja, was die Bundesbank uns eigentlich auch sagt.
Ja, das ist auch sehr prägnant, die Aussage natürlich, dass wenn die CO2-Bepreisung zwar so ansteigt, wie es geplant ist, aber der nötige technologische Fortschritt nicht kommt, unsere Klimaziele trotzdem nicht erreichbar sind. Und das ist ja auch das, was du sagst, es sind mehrere Stellschrauben da, mehrere Themen, die aber alle irgendwie auch auf das gleiche Thema mit einwirken.
Ja, und du hast das schön gesagt, dass das dritte Element, das eigentlich in dieser Bundesbank-Studie fehlt, aber das ist halt eine Studie, um Szenarien zu machen, aber jetzt im praktischen Implikationen, auch für die Politik heraus, das dritte Element, das entscheidende Element hier, sind natürlich die Investitionen. Der Begriff Transformation lebt nur mit Investitionen. Genau, und das ist ein bisschen tragisch, dass das irgendwie, auf der einen Seite bin ich froh, dass unser Wirtschaftsminister gesagt hat, dass das nur zyklische Erholung ist. Von daher könnte man glauben, dass der Reformdruck hoch bleibt. Ja? Auf der anderen Seite sehe ich aber relativ wenig, was hier an den entscheidenden Stellschrauben, was hier getan wird. Und von daher kann ich nur hoffen, dass diese Konjunkturerholung dann doch ein bisschen überschwappt in eine nachhaltige Stimmungsverbesserung am Standort Deutschland. Dafür muss ich aber ein paar Jahre anhalten. Und da gibt es ja auf globaler Sicht jetzt, geopolitisch und so weiter, doch durchaus Risiken.
Wo wir wieder bei dem Thema sind, das ist alles ein Marathon und kein Sprint, was wir ja auch schon in einigen Folgen in diesem Podcast festgestellt haben. Wir möchten jetzt auch so langsam nochmal zum Ende kommen. Gäbe es noch etwas, was du zu dem Thema, was wir heute besprochen haben, unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
Eigentlich das, was wir gesagt haben. Wir haben uns hier Klimaziele gesetzt, weil wir glauben, es ist richtig. Aber die Bereitschaft, sie wirklich ernsthaft anzugehen, ohne massive Wohlstandsverluste, die sehe ich in der Politik aktuell noch nicht.
Ja, und ich glaube, das lassen wir als Abschlussstatement auch so stehen. Ich habe nämlich gerade überlegt, eigentlich hole ich mir ja von jedem nochmal das Abschlussstatement 2045 ist zum Vervollständigen ein, aber das hast du ja auch schon sehr deutlich gesagt, wie du es empfindest und dass es sehr ambitioniert ist und fast nicht erreichbar, wenn nicht die nötigen Investitionen getätigt werden. Genau, dann lassen wir das, würde ich sagen, so stehen, außer du möchtest dazu noch etwas sagen.
Nein, ich denke, es ist alles gesagt.
Alles gesagt, sehr schön.
Vielleicht noch ein Punkt. Es ist die Bundesbank. Diese Bundesbankstudie ist im Monatsbericht April, der vor kürzlich veröffentlicht wurde, wie du gesagt hast. Ist auch, man braucht kein Volkswirt sein, um sie zu lesen. Also ich rate unseren Zuhörern, und sie ist sehr user-friendly geschrieben, aber da ist eine Unmenge an Informationen drin. Es lohnt sich wirklich, da mal reinzuschauen.
Fand ich auch, ist auch sehr spannend. Dann danke dir, Klaus, für deine Zeit. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss.
Wenn Sie sich persönlich zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation austauschen wollen, melden Sie sich gerne.